Nachhilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Heute wieder mit der Frage einer Hörerin, die ich zunächst mal vorlese. Beim Lesen deines Buches ist mir immer wieder diese Frage durch den Kopf gegangen. Was mache ich mit meinem Mitgefühl oder Mitleid mit diesen Menschen, die mich nicht so behandelt haben, wie ich es verdient habe? Sie wurden ja auch nicht besser behandelt, was das Ganze nicht entschuldigt, aber in mir halt trotzdem dieses tiefe Mitgefühl oder sogar Mitleid aufsteigen lässt. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ja, vielen, vielen Dank für diese Frage, die ich unheimlich wichtig finde, weil sie, glaube ich, sehr viele Menschen bewegt, die in solchen Bindungen stecken, die sich vielleicht daraus befreien möchten, aber die vielleicht sogar durch diese und ähnliche Fragen zumindest mal gebremst werden in ihrer Bewegung daraus, weil auch dieses Mitleid oder Mitgefühl bindende Funktion haben kann. Und ich höre das, glaube ich, auch ein bisschen durch diese Zeilen hindurch, dass es etwas ist, was das Gehen schwerer macht, ne? Weil wir uns irgendwie verantwortlich fühlen für die andere Person, weil wir nicht ganz bereit sind, ihr die Verantwortung dafür zu geben, wie sie sich verhalten hat, und sie ein bisschen entschuldigen. Und all diese Dinge tragen dazu bei, dass wir tendenziell bleiben, dass wir Schwierigkeiten haben, einen Schlussstrich zu ziehen. Und insofern ist es etwas, das uns ja ein Stück weit gefährlich werden kann, ne? Weil es uns länger in der Bindung hält, als uns vielleicht gut tut. Und ja, weil es auch eine Tragik ist, zu sehen, diesem anderen Menschen geht es schlecht und jetzt gehe ich auch noch weg oder jetzt ziehe ich auch noch eine harte Grenze und verändere zumindest die Art der Beziehung, die wir haben, je nachdem, um was es hier genau geht. Insofern vielen Dank für diese Frage. Ich finde sie sehr, sehr zentral und habe in meiner Kurzantwort sozusagen auch schon angerissen, ja, welche Implikationen das haben kann, wenn wir dieses Gefühl haben. Das Mitleid ist ja, oder das Mitgefühl ist ja sehr nachvollziehbar. Die meisten Menschen, die in solchen Partnerschaften landen, sind hoch empathische Menschen. Und das heißt, Mitgefühl oder auch sogar Mitleid sind Qualitäten, die uns in der Regel sehr ausmachen und die sehr typisch für uns sind, dass wir so tief mitempfinden können und die ja auch eine große Stärke sind und etwas, was uns besonders macht und was uns vielleicht auch für viele Menschen zu guten Gegenübern macht und was vielleicht auch mit dazu beigetragen hat, dass diese Beziehung sich entwickeln konnte, dass wir interessant waren für unsere Ex-Partnerin oder unseren Ex-Partner, weil die vielleicht auch diese Empathie bei uns gesucht haben, die sie vielleicht selber gut gebrauchen konnten, die ihnen gut hat und die sie vielleicht selber auch in dem Maße gar nicht haben. Das ist ja ein typischer Teil auch der Anziehung zwischen narzisstischen Menschen und empathischen Menschen, dass es hier etwas gibt, was attraktiv ist, weil es auf der anderen Seite fehlt, was dann aber vielleicht irgendwann auch gegen uns verwendet wird, entweder weil es uns angekreidet wird oder auch, weil es ausgenutzt wird. Denn wenn ich Mitgefühl habe, bin ich ja vielleicht länger bereit, Dinge auszuhalten, Dinge mit mir machen zu lassen, Verhaltensweisen abzupuffern, die eigentlich nicht okay sind, die mir eigentlich nicht gut tun, weil ich ja verstehe, wie die andere Seite dahin kommt, sich so zu verhalten. Weil ich verstehe, was die Wunden der Kindheit machen. Weil ich ja verstehe, dass sie auch nicht gut behandelt sind. Weil ich ja verstehe, dass sie nicht gelernt haben, anders damit umzugehen. Weil ich ja verstehe, dass der Tag schwierig war. Weil ich ja verstehe, wieso mein Verhalten bei ihnen viel auslöst und so weiter und so weiter. Das heißt, das zahlt wunderbar auch ein auf so ein Konto von Entschuldigen, Rechtfertigen, die Schuld auf sich selber nehmen im Zweifel auch. Was ja auch im Rahmen einer kognitiven Dissonanz in einer Traumabindung ein Mittel ist, um das positive Bild des Gegenübers aufrechtzuerhalten. Da kann das eben mit reinspielen und das begünstigen. Und vielleicht ist ja auch die Erklärung, die Erzählung, die uns von der narzisstischen Seite geliefert wird, etwas, was das auch nahelegt. Narzisstische Menschen haben ja grundsätzlich nie selber die Verantwortung, sondern alle möglichen anderen Menschen und Umstände sind daran schuld, wie es ihnen geht. Das ist natürlich auch etwas, was ich dann vielleicht auch übernehme in meiner Erzählung. Dann kann es sein, dass dadurch, dass die Verantwortung nicht übernommen wird, das ist ja auch eine typisch narzisstische Qualität, dass die Verantwortung für andere, aber eben auch für sich selber nicht richtig übernommen wird, was man ja auch in so manipulativen Verhaltensweisen merkt, dass zum Beispiel jetzt bei der Schuldumkehr da eben nicht kommt, okay, da habe ich einen Anteil dran, es tut mir leid, ich werde dahin gucken und das in Zukunft ändern. Und dann passiert auch was, sondern dass wir diejenigen sind, an denen es gelegen hat. Und das ist zum Beispiel eine Verantwortungslosigkeit oder dass man sich manchmal fragt, ob die wirklich zum Beispiel auf die Kinder aufpassen, die in der Umgebung sind oder doch lieber mit Trinken und Socializen beschäftigt sind, um mal ein Beispiel zu nennen. Mit sich selber haben sie eben auch oft eine Verantwortungslosigkeit, weil sie eben ihre Verantwortlichkeit nicht sehen können, weil die Reflexion eingeschränkt ist, weil das zu sehr weh tut, sich klarzumachen, was da im Inneren schiefläuft und im eigenen Verhalten und im eigenen Leben. Und dadurch fehlt eben auch die Verantwortungsübernahme auf der Handlungsebene. Und die landet dann auch schnell, na wo, bei uns, weil es sozusagen eine Vakanz gibt. Die wird nicht gelebt. Und gerade sehr empathische Menschen oder Menschen, die gelernt haben, in einer Helferrolle zu sein oder anders Verantwortung zu übernehmen, vielleicht weil sie selber aus einer narzisstischen Familie kommen, spüren das, dass da diese Rolle nicht übernommen wird und springen rein. So kann es begünstigt werden, dass wir die Verantwortung ein Stück weit mittragen für die andere Seite. Und das kann auch etwas sein, was durchaus ja, so mehr oder weniger bewusst, wie das eben immer ist in diesem Spektrum, von der anderen Seite auch ausgespielt wird. Gerade in so einer Phase, wo sich eine Trennung anbahnt, dass eben auch deutlich gemacht wird, wie schlecht es der anderen Seite geht und was für eine Belastung die Trennung darstellen würde und wie aussichtslos das eigene Leben ist und was für ein Opfer der Umstände man ist und so weiter. Das heißt, das kann auch etwas sein, was mehr oder weniger bewusst benutzt wird, um uns zu halten, was natürlich schwierig ist, wenn wir sowieso schon damit hadern, dass das nicht zu unserem Selbstbild passt, vielleicht jemanden in einer schwierigen Lebenslage zurückzulassen. Das kann natürlich auch etwas sein, was gemacht wird, um uns wiederum mit Schuldgefühlen zu binden. Das kommt dann ja sehr schnell mit ins Spiel. Schuldgefühle sind ja ein guter Kit, der dazu führen kann, dass wir nicht gehen, weil wir nicht die Schuld auf uns laden wollen. Und hier ist es eben wichtig, den Verantwortungsfaden durchzuschneiden und zu merken, dass das eigentlich eine Manipulation ist, die uns in ein Abhängigkeitsverhältnis bringt und dass wir da nicht frei sind in unserer Entscheidung und dass es nicht unsere Verantwortung ist, wie es der anderen Seite geht, sondern dass es eine Eigenverantwortung braucht, sich um sich und das eigene Leben zu kümmern und dass wir das der anderen Seite nicht abnehmen können. Und das kann mitunter sehr schwer sein, diese Erkenntnis nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen zu haben. Vielleicht auch wegen der eigenen Aktien, die wir mitbringen. Denn viele Menschen, die sich in solchen Partnerschaften wiederfinden, haben natürlich in ihrem Elternhaus schon etwas Ähnliches erlebt, haben da vielleicht eine Traumabindung erlebt, die daher leichter sich wiederentwickelt mit einer Partnerschaft, in einer Partnerschaft. Und die eben auch dazu führen kann, dass wir in so ein Abhängigkeitsverhältnis gehen, dass wir uns nicht trauen zu tun, was wir eigentlich für richtig halten, weil wir solche Angst haben davor, was passiert dann, was macht dann die andere Seite, sorgt die dann vielleicht nicht für sich, geht dann da alles den Bach runter, geht es der anderen Seite schlecht in letzter Konsequenz, was immer das heißt. Wir wissen vielleicht, hier gibt es ein Alkoholproblem oder da kümmert sich jemand beruflich nicht um sich oder da ist irgendwie eine narzisstische Depression mit dabei. Und man weiß nicht, wohin das führt, tut sich jemand was oder vernachlässigt sich zumindest stark oder hat vielleicht eine Tendenz zu Unfällen oder ne, das kann ja eine große Auswahl von Möglichkeiten sein, was wir dann da befürchten, je nachdem, wie die Lage so ist. Und überhaupt haben wir ja wahrscheinlich von Anfang an das Potenzial gesehen. Wir haben gesehen, was würde passieren, wenn dieser Mensch die eigenen Wunden heilt, darüber hinaus wächst, das ganze Potenzial entfaltet, was in dieser Person steckt. Darin haben wir uns häufig verliebt. Deshalb heißt es ja auch, verlieb dich nicht in Potenzial, weil die Gefahr eben besteht, dass wir jemanden kennenlernen auf diese Art, der überhaupt nicht willens und in der Lage ist, das eigene Potenzial zu entfalten und dass wir immer darauf warten, dass das passiert, aber eigentlich mit jemandem zusammen sind, mit dem wir so in dieser unentwickelten Form gar nicht zusammen sein möchten. Und dann eben auch anfangen zu pushen, dass dieses Potenzial doch bitte mal entfaltet wird. Es ist ein Stück weit natürlich etwas, was in Beziehungen passieren kann und was uns auch, wenn wir das gesund leben, helfen kann, uns miteinander zu entwickeln. Aber in solchen Beziehungen, die irgendwie narzisstisch oder toxisch sind, führt es eher dazu, ja, dass wir dann immer noch vor Augen haben, wie dieser Mensch sein könnte und gar nicht bemerken, dass das aber nicht eingelöst wird. Und dass wir hier jemanden haben, der sich nicht in diese Richtung bewegt. Und das macht es tragisch, weil wir sehen, oh Mann, das könnte ein schönes Leben sein, das könnte ein glücklicher Mensch sein, wir könnten eine gute Beziehung haben, was der oder die alles entwickeln könnte, erreichen könnte, erfüllen könnte an Träumen. Und das passiert alles nicht. Und das ist tragisch und traurig. Und ich glaube, das ist Teil von dem Trauerprozess, den wir erleben am Ende einer solchen Beziehung, dass wir dieses Bild auch loslassen und sehen, okay, aber die Person hat sich offenbar entschieden oder kann im Moment nicht anders, wird das so erstmal nicht ins Leben bringen, in die Welt bringen. Und das gilt es loszulassen und zu betrauern, dass das nicht passiert und ja, die Tragik anzuerkennen, dass da ein Leben nicht so glücklich ist, wie wir es uns gewünscht hätten. Und dass das aber bedeutet, dass wir aus dieser Sache die Konsequenz ziehen, dass wir so nicht leben wollen und gehen. Und Dr. Ramani hat das so schön gesagt in ihrem Toolkit sozusagen, um die radikale Akzeptanz zu fördern, dass es ein Nebeneinander der Wahrheiten braucht, ja. Es ist tragisch, jemanden zurückzulassen, in diesem Leid und in diesem Feststecken und in dieser Unerlöstheit. Und es ist richtig für die eigene Seele, für die eigene Gesundheit, jemanden zurückzulassen, der da nicht weitergehen wird. Beides ist richtig. Beides ist wahr und es darf nebeneinander stehen. Es hat sozusagen keine Auswirkung aufeinander. Es hängt nicht kausal zusammen. Ich löse die Verbindung dazwischen. Ich kann doch jemanden, der in dieser Situation ist, nicht zurücklassen. Wegen meiner eigenen Seele. Diese Verbindung löse ich. Sondern es ist ein Nebeneinander der Wahrheiten. Es ist tragisch, dass diese Person so unglücklich ist. Und es ist richtig, in dem Moment zu gehen. Ja, aber das ist nichts, was von heute auf morgen entsteht, sondern das ist etwas, was wir uns teilweise erarbeiten müssen. Aber ich glaube, es gilt reinzufinden in das Trauern darüber. Und zwar das Trauern, das ein lösendes Trauern ist. Die richtige Trauer und die falsche Trauer unterscheide ich ja immer. Die falsche Trauer ist dieses, was uns festhängen lässt. Also ich könnte ja jetzt auch trauern und sagen, oh Gott, und das ist so furchtbar, dass wir das nicht geworden sind, was ich uns habe werden sehen in meinen Zukunftsvisionen am Anfang, in der ersten Phase der Verliebtheit und woran ich immer festgehalten habe. Und das muss doch klappen und ach, dass es nicht klappt, das liegt an mir. Ich gebe mir da die Schuld, dass ich zu egoistisch bin oder zu schnell aufgegeben habe oder so. Das wäre das Trauern, was selbstzerfleischend und bindend ist, sondern das Trauern einfach zu akzeptieren, das tut die Person in dem Moment nicht, die wächst da nicht, sie sorgt nicht für sich und für mich ist hier eine Grenze erreicht. Zu diesem Preis will ich diese Beziehung nicht aufrechterhalten und das ist genauso wahr und genauso richtig. Ja, und ja, wohin mit dem Mitgefühl? Ich würde es empfinden und versuchen, in die Trauer zu kommen. Und was ja oft hilft, ist einfach auch aufzuschreiben, was ich empfinde. Ne? Zum Beispiel einen Brief zu schreiben, der all diese Dinge anspricht. Es tut mir so weh, wenn ich sehe, wie du mit dir umgehst und ja, wohin dein Leben gerade steuert und was alles, was mir auf der Seele liegt, dass das mal raus kann und dann unbedingt diesen Brief nicht abzuschicken, sondern ihn zu verbrennen oder zu vergraben oder was auch immer, damit es raus kann, ohne aber wieder in eine Bindungsverstärkung mit dieser Person zu führen. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen weiterhelfen kann. Das sind ja oft nicht so die einfachen Antworten, die ich geben kann. Ach so, ja, wohin mit dem Mitgefühl, dann mach einfach XYZ, sondern es hat ja eher was mit Prozessen zu tun. Wenn du noch mehr erzählen magst, bist du herzlich eingeladen, das zu vertiefen, damit ich noch etwas genauer und individueller hoffentlich abholen kann, wo du gerade stehst. Ich danke dir nochmal für die Frage und wünsche auch allen anderen, die jetzt vielleicht zuhören und die sich mit ähnlichen Themen rumschlagen gerade und rumtragen, alles Gute dafür, die beiden Wahrheiten nebeneinander stehen zu lassen. Das ist ja vielleicht etwas, was du einmal auch ausprobieren kannst, zu gucken, was sind denn das eigentlich für Wahrheiten, die einfach nebeneinander stehen können bei mir und die mir dadurch ein bisschen Lösung geben. In diesem Sinne, tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal könnte übrigens auch ein ganz reales nächstes Mal sein. Du könntest zum Beispiel zum Schnuppern vorbeikommen im Gruppencoaching Mutiges Herz am 29. April oder auch am 10. Mai. Das sind die nächsten Termine. Melde dich gerne über meine Homepage turit-müller.de, wenn du Interesse hast. Außerdem gibt es am 7. Mai ein ganztägiges Webinar zum Thema giftiges Arbeitsklima, wo es also um toxische Dynamiken im Arbeitsleben geht. Wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei mir oder für das giftige Arbeitsklima melde dich auch gerne beim Anbieter der Social Academy in Hamburg. Ich packe in die Shownotes, die du mindestens mal über Podigy oder meine Homepage findest, die Links und freue mich, dich dann vielleicht demnächst live und in Farbe zu sehen. Und jetzt wirklich tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.